Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
In dieser Podcast-Episode interviewe ich Dr. Alexander Markowetz. Er hat im Rahmen einer Juniorprofessur für Informatik an der Uni Bonn an einer umfassenden Studie zur Smartphone-Nutzung, also wie verhalten sich Nutzer von Smartphones, mitgewirkt. In seinem Bestseller Digital Burnout, warum unsere permanente Smartphone-Nutzung gefährlich ist, erläutert er seine Erkenntnisse. Dieser Problematik habe ich, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dem Podcast SF21 mit dem Titel Smartphone-Sucht? Im Januar 2016 gewidmet. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Ich begrüße heute Herrn Markowetz. Hallo, Herr Markowetz.
Hallo.
Sie sind jetzt, ehrlich gesagt, zu Hause. Ich habe gar nicht genau nachgefragt. Angekommen, mal zwischendurch, zwischengelandet.
Ja, das ist ein bisschen hektisch hier bei mir immer. Tatsächlich bin ich gerade mal zu Hause zur Ausnahme.
Ja, ich starte mal gleich mit einer der Aussagen Ihres Buches, die bei mir am stärksten hängen geblieben ist. Es gibt einige Aussagen da drin, aber vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts ist diese ein spannender Start. Nämlich, Millionen Nutzer sind nun dabei, sich mit ihrem Smartphone ein Verhalten anzutrainieren, das ihre geistige Leistungsfähigkeit mindert. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert denn das? Also ist ja toll, ich habe jetzt ein Smartphone und dieses Smartphone ist wie so ein Gerät, was mit dem ich ja freiwillig mir selbst etwas antrainiere, was mich letztlich geistig leistungsunfähiger macht. Wie haben Sie es rausgefunden, auch als Forscher?
Also gut, wir haben uns überhaupt erstmal angeschaut, was passiert überhaupt in dieser Realität. Also das war ja irgendwie so ein Gefühl, hatte da jeder, dass die Welt jetzt irgendwie anders ist. Und dann spielt sich das erstmal so auf einem, sagen wir, feuilletonistischen oder anekdotischen Niveau ab. Und wir haben vor allem erstmal quantitativ, qualitativ erhoben, was macht der Mensch eigentlich mit seinem Smartphone? Ja, dieser Homo Digitalis, der jetzt einen Großteil seines Lebens irgendwie digital abwickelt. Mhm. Und da von diesen Zahlen ausgehend haben wir uns angeschaut, also was für Mechanismen stecken dahinter, wieso macht man das? Und welche Auswirkungen hat das? Welche Auswirkungen hat das ganz unmittelbar und absehbar? Welche Auswirkungen hat das Ganze langfristig?
Es gab ja solche Zahlen, wenn ich das richtig auch recherchiert habe, im deutschsprachigen Raum zumindest bisher nicht. Also mit einer großen Anzahl von Untersuchten standardisiert erstmal zu überprüfen, wie ist denn faktisch die Nutzung des Smartphones? Da sind Sie, glaube ich, dann mit Ihrer Gruppe an der Uni Bonn auch die Vorreiter gewesen, in Deutschland zumindest, oder?
Also wir waren weltweit ganz vorne. Okay. Und tatsächlich sind wir das bis heute, weil da gibt es schon viele Studien, die jetzt langsam da quasi nachziehen, aber keine von denen ist jemals auf unsere Größe gekommen.
Mhm. Wie viele Leute haben Sie erfasst?
Also wir haben so Teilnehmer so in der Größenordnung 300.000, 400.000. Die Zahlen, die wir jetzt also quasi ausgewertet haben, wo wir jetzt dann drüber reden, das bezieht sich auf ungefähr 60.000 Leute.
Okay.
Ja. Und der Unterschied zwischen 60 und 300.000 statistisch gesehen ist dann auch zu vernachlässigen. Mhm. Und tatsächlich, das haben wir auch gemerkt, das Ganze funktionierte dann auch vor allem dadurch, dass ich Unmengen an Interviews gegeben habe und wir es dadurch überhaupt erst geschafft haben, quasi so viel Popularität aufzubauen, dass wir da so viele Leute für begeistern konnten. Diese vielen Interviews waren aber im Grunde genommen eigentlich auch schon der erste Versuch und das war die Frage, hat Deutschland ein Problem mit seinem Smartphone? Und die Antwort war ganz klar ja. Also wir haben da eine Pressemitteilung geschrieben aus der Uni Bonn raus, die wirklich lahmste Pressemitteilung aus dem meist missachteten Presseverteiler Deutschlands. Mhm. Und Deutschland hätte auch mit den Schultern zucken können und sagen können, nee, ist überhaupt kein Thema, alles im grünen Bereich. Und ja, genau das Gegenteil war der Fall. Die haben uns die Tür eingetreten. Ich habe von morgens 9 bis abends 7 Interviews gegeben, jeden Tag 3 Monate lang.
Heißt aber auch, dass es da schon ein wachsendes Bewusstsein gibt für diese Problemlage?
Ja, ganz genau. Also das ist im Grunde genommen das, was man da mitnimmt. Also ich finde mich selber total brillant und ich finde meine Arbeit toll und die App ist grandios. Aber und nichts davon rechtfertigt ansatzweise den medialen Rummel. Also so realistisch muss ich dann leider doch sein.
Ja.
Das heißt, im Grunde genommen, was da passiert ist, da hat sich innerhalb von wirklich 3 Jahren, also einem ganz, ganz, ganz kurzen Zeitraum, hat sich ein so enormer Redebedarf aufgestaut, Und zwar sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf persönlicher Ebene. Mhm. Und dieser Redebedarf, so funktionieren halt Medien, der braucht irgendeinen so Kristallisationspunkt, um dann medial irgendwie zum Tragen zu kommen. Und dieser Punkt, das waren halt wir mit unserer Studie und unserer App.
Mhm. Wenn wir da nochmal reinspringen, auch was haben Sie rausgefunden? Also wie trainieren wir uns denn jetzt das Verhalten an? Also ich finde das ja beunruhigend zu sagen, allein die Nutzung, mir ist es ja gar nicht unbedingt immer bewusst, die Nutzung führt dazu, dass ich meine Leistungsfähigkeit, meine geistige Leistungsfähigkeit mindere. Wie funktioniert das? Was haben Sie rausgefunden?
Gut, also wir fangen vorne an. Also was das Ganze nicht ist, dieses Gerät, das ist kein Telefon. Weil wir im Schnitt mit 7 Leuten ungefähr, mit 7 Minuten telefonieren und das mit 1,3 Leuten die Woche. Also das wird so wenig telefoniert, dass das im Grunde genommen, im Englischen würde man das ein Misnomer nennen, eine Schlechtbenennung, die am Wesen des Dinges vorbeiführt. Die Frage, was ist es dann? Und da gucken wir dann erstmal primär auf die Zeit, also wie viel Zeit verbringen wir denn mit so einem Gerät? Und das sind dann 2,5 Stunden im Schnitt bei uns mit Klicken und visuell interagieren. Also nicht irgendwie Musik hören im Hintergrund, sondern wirklich haptisch visuell interagieren. Und das zeigt jetzt ganz klar erstmal, was das Gerät ist, halt schon mal kein Telefon, sondern das Gerät ist ein tragbares, portables Internetterminal. Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage, was machen wir denn überhaupt in dieser Zeit? Und da kommt jetzt natürlich der Deutsche, und wenn man sich gerade, das war ja das Ziel, aus diesem feuilletonistischen oder anekdotischen rauszukommen, und wenn man sich auf diesem anekdotischen bewegt, dann findet man da Erklärungen, man würde sehr gerne Online-Banking machen, das wäre sehr praktisch, und man würde auch gerne mal ein Online-Ticket kaufen. Und das sind alles positive Use Cases, die existieren, wir stellen niemand in Abrede, aber die können sicherlich keine 2,5 Stunden Verhalten pro Tag erklären. Ja. So viel Online-Banking, so viel Geld können sie gar nicht haben, die da 2,5 Stunden am Tag dran hinverwalten müssen. Das heißt, wenn wir da reingucken, da sehen wir ganz vorne WhatsApp, dann sehen wir Facebook, dann sehen wir die Spiele. Dann sehen wir Snapchat, Instagram, dann kommen noch News, Media und dann gibt es eine ganz kleine Kategorie, die hat irgendwie so keine 5% und die heißt der ganze Rest. Und in dieser Kategorie ist noch unglaublich viel Schrott und auch diese paar wenigen Anwendungsfälle, wo wir denken, unser Verhalten irgendwie durch so besonders wohlüberlegte, klug rationale Handlungen irgendwie erklären zu können, also die Banking.
Oder Wetter checken oder was auch immer.
Ja, genau. Also hey, 2,5 Stunden Wetter checken am Tag, das hat auch noch keiner hingekriegt.
Eher unwahrscheinlich, ja.
Gut, also das ist im Grunde genommen, so schaut man da rein und das verteilt sich jetzt nochmal über die, zwischen Alt und Jung verteilt sich das, zwischen Männlein, Weiblein, es sind dann noch Unterschiede, aber tatsächlich reicht das im Grunde genommen, sagen wir, an Granularität der Auflösung jetzt erstmal als Gesprächsgrundlage. Also welches Verhalten zeigt der Mensch da überhaupt.
Und zwar erstmals erfasst in dieser
genau,
Zahl.
Genau, erstmals erfasst. Und das haben wir auch gemerkt, das hatten wir bereits in Vorstudien gefragt. Man muss solches Verhalten direkt auf den Geräten messen. Also, und das ist wichtig, das ist auch dann im Problemraum, also oder der Übergang in den Lösungsraum ist, man kann über solche Sachen gar nicht wirklich reflektieren. Und zwar, weil das unterbewusste Automatismen sind. Also da sind wir bei der anderen großen Zahl. Das ist, wie häufig schalte ich das ein? Das sind dann 53 Mal am Tag.
Bitte, wie oft am Tag?
Das sind 53.
53, ja.
Also 53 Mal wirklich einschalten, anlocken, reingehen und haptisch visuell interagieren. Also nicht nur kurz den Bildschirm anflicken, sondern wirklich reingehen und was machen.
Ja.
Und dann merkt man schon ganz, hey, das können keine 53 hochrationalen, durchdachten Entscheidungen sein, wo der Frontalkortex jetzt wirklich arbeiten musste und ich im Wohlbefinden meiner geistigen Fähigkeiten jetzt entschließe, das Handy einzustellen. Nämlich nicht 53 Mal, das ist ausgeschlossen. Und wenn das denn jetzt aber so ein quasi unterbewusste Automatismen sind, die da laufen, dann merkt man auch, wenn es nicht bewusst wird, dann sollte ich die Leute auch nicht fragen. Die werden mir keine korrekte Zahl, und das haben wir noch nie gesehen, dass jemand sein eigenes Verhalten auch nur halbwegs korrekt einschätzt.
Was ja eben auch Teil in Anführungszeichen des Problems ist oder des Komplexes ist, ist mir gar nicht bewusst.
Genau, das sind unterbewusste Automatismen, also es ist nicht bewusst, und dann, das kommt dann bei den virtuellen Sachen dazu, es hinterlässt keine Spuren. Das heißt, wenn ich saufe, dann stehe ich am nächsten Morgen da mit 12 Flaschen und muss jetzt mir Geschichten erzählen, wieso es wieder so lustig werden musste. Oder ich fange an, mir zu überlegen, ob es nicht vielleicht auch mal ohne geht. Aber das ist diese Zahl 12, die steht im Raum und zwingt mich jetzt irgendwie da drauf zu reagieren. Und bei virtuellen Handlungen gibt es keine Spuren.
Ja.
Und damit fehlt so ein bisschen der Anlasspunkt, sich da auseinanderzusetzen. Und das war im Grunde genommen dann auch das Angebot unserer App. Wir haben gesagt, also wir quantifizieren euer Smartphone-Verhalten, wie lange, wie häufig, welche Apps. Und wir sagen euch das, wir sind die Waage für euer Verhalten. Und im Gegenzug lasst ihr uns ein bisschen mitgucken, um zu sehen, um zu studieren, wie der Mensch sich tatsächlich mit dem Smartphone verhält.
Also das heißt, das erste Mal habe ich das sozusagen abgebildet, denn ich könnte die Leute fragen, so habe ich sie verstanden, die würden mir das sagen, was sie vermuten, aber sie würden das gar nicht wahrnehmen, wie sie es faktisch nutzen.
Die würden sagen, ja, ich habe mit meiner Freundin gechattet und was gekauft. Also so 7 oder 8 Mal werde ich das Handy angehen. Ja, die Antwort ist 53. Und 10% der Leute sind jenseits von 90 oder so. Also das, der 90, das ist ungefähr so alle 10 Minuten über den Tag verteilt.
Da gibt's aber wahrscheinlich ja noch weitere Ausreißer, denn ich denke auch da sind Leute schon fast manisch einfach dabei, auf das Telefon zu schauen oder haben schon Phantombrummen oder Klingeln oder was auch immer wahrgenommen.
Und das ist im Grunde genommen, also das sind, glaube ich, 2 wichtige Dinge. Die man da draus mitnimmt. Das eine ist, dass es nicht die Summe der verbrachten Zeit so wichtig ist, sondern eigentlich diese häufigen Unterbrechungen. Und das zweite ist, dass der Triebmotor dahinter nicht irgendwie rational bewusste Entscheidungen sind. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil die Frage ist ja immer, jetzt nicht nur Schuldgefühle einzureden, sondern die Frage ist, wie komme ich denn raus? Was mache ich denn? Ja. Und das war ganz klar bei Pelzmänteln zum Beispiel. Also wenn Sie einen Pelzmantel kaufen, das Ding ist so teuer, das machen Sie einmal alle 10 Jahre und das ist so eine große, bewusst rationale Entscheidung, dass ich Ihnen das rational mal erklären kann, wieso Sie keinen Pelzmantel kaufen sollten, ethisch, moralisch, und dann haben Sie das verstanden. Bei unterbewussten Automatismen reicht ein Anspruch an die Ratio nicht, um das auszuhebeln. Insbesondere kein moralischer, also Kind, nach all den Jahren, was wir für dich getan haben, kannst du nicht mal. Also der moralische Anspruch an unterbewusste Automatismen schießt daran völlig vorbei. Wir haben das gesehen bei den Rauchern, wo man das den Rauchern versucht hat, rational zu erklären, und dann hat der Raucher gesagt, ja, habe ich verstanden, ist echt schädlich, ich kann nur nicht aufhören. Mhm. Weil die Ratio alleine reicht halt nicht, um die Gewohnheiten zu verändern oder zu brechen.
Ja, in dem Fall ist die Leistungsfähigkeit aber ja auch gemindert. Nun haben Sie die Zahlen vorliegen, einfach durch die hohe Anzahl der Unterbrechungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus dem Buch heraus. Also allein das faktische Unterbrechen führt dazu, dass ich gar nicht mal mehr auf den Level sozusagen komme, wo ich richtig gute Leistung bringe, sondern ich werde eigentlich kurz vorher fast schon wieder abgeschossen oder schieße mich selber ab.
Genau, also wir haben uns im Grunde genommen erstmal angeschaut, wie verhält sich der Mensch, und das ist dann so, dass man da 53 Mal im Schnitt, also ungefähr alle 18 Minuten, sich selber unterbricht oder unterbrochen wird, beides. Mhm. Und das ist aber jetzt nur das Handy. Da kommen noch Laptops dazu, Fernseher dazu, und dann kommt noch die Realität mit Freunden, Familie, Arbeitskollegen dazu. Das heißt, das Resultat ist ein hochfragmentierter Alltag, in immer kleinere Sinnabschnitte zerfällt. Und wenn man das mal so konstatiert, dann ist die Frage, was passiert da mit uns? Und das kann man sich dann aus der Psychologie etc. ableiten. Und da sind wir damals in unseren Überlegungen erstmal gelandet bei dieser Flow-Theorie. Also
von Csikszentmihalyi.
Genau, die Csikszentmihalyi Flow-Theorie, also ein Zustand der Aufmerksamkeit auf meine Tätigkeit, in der ich aufgehe. Und dieser Flow ist dann eine Quelle von Produktivität, ist aber auch eine Quelle von Glück. Also der schaut sich an Freikletterer. Die Jungs, die klettern freiwillig, nicht weil sie müssen, sondern weil das eine Quelle von Glück ist. Und dann gibt es Aussagen der 80er, wo man sagt, man bräuchte 15 Minuten, um irgendwo reinzukommen.
Auf so ein Level sozusagen.
Und das ist jetzt im Grunde genommen eigentlich fast egal, ob das immer 15 Minuten sind für alle Tätigkeiten und für alle Menschen. Aber wenn es sowas gibt, also so eine Zahl irgendwo, wie auch immer die variieren mag, dann kann man mittlerweile eigentlich ausschließen, dass man jemals in diesen Flow kommt.
Ja.
Weil sie sich vorher immer irgendwie unterbrechen.
Oder sogar mit der Unterbrechung rechnen. Das ist ja für mich das, was jetzt mittlerweile auch noch dazukommt.
Viele Leute. Genau, das heißt, sie können gar nicht richtig eintauchen, weil sie quasi immer mit einem Auge oder mit einem Ohr noch in der Realität mitlauschen müssen, kommt da was.
Und ja auch konditioniert sind schon. Eigentlich, die Unterbrechung kommt, das weiß ich ja, weil sie kommt ja im Schnitt alle, ich weiß nicht, wie viele Minuten so ungefähr, je nachdem, in welchem Kontext ich bin.
Genau. Und konditioniert ist genau das richtige Wort, unterbewusste Automatismen antrainiert. Und das Erste, was man merkt, ist, dass dort die Leistungsfähigkeit darunter leidet. Das heißt, dass wir im Grunde genommen, also wenn wir gerade dabei sind, in einem Thema was zu machen, also uns gerade so weit reingefuchst haben, dass, und jetzt machen wir gerade was anderes, also wir kommen nicht wirklich voran.
Ja.
Wir hatten das früher bei Rechnern. Also alte Rechner hatten so 90er Jahre, Anfang 90er Jahre hatten sehr begrenzten Hauptspeicher und waren aber schon theoretisch multitaskingfähig. Das heißt, man hat jetzt Programm A gestartet, lädt das in den Vordergrund und zwischendurch denkt man sich, boah, das dauert aber lange. Ich glaube, ich mache zwischendurch mal Programm B. Mhm. Klickt man auf B, der Computer nimmt alles, was er zu A weiß, weg, schmeißt das weg und fängt jetzt an, B in den Vordergrund, in den Hauptspeicher zu laden. Und dann denke ich, boah, das dauert ja genauso lange. Ich glaube, ich mache doch wieder mit A weiter. Also wieder Programm A angeklickt, der Computer nimmt alles, was er gerade zu B vorgeladen hat, wirft das weg und fängt wieder an, B in den Hauptspeicher zu laden.
Ja.
Und also das Trashing nennt der Informatiker das. Und genau das ist im Grunde genommen das, was wir jetzt mit unseren geistiger Arbeit machen. Wir sind eigentlich dabei, dann nur noch Task-Switches irgendwie zu verarbeiten, also den Übergang, das Umschalten vom einen zum anderen, umkommen keinen der Gedankenstränge substanziell irgendwie vorwärts.
Das ist aber dramatisch dann. Also ich meine, das ist ja einer der Punkte, die mich am meisten schockieren dabei. Das Stichwort Fragmentierung war ja schon eben gefallen dabei. Totale Fragmentierung, die wir auch noch zulassen. Was gibt's noch, was Sie festgestellt haben, wo Sie sagen, das beschreibt einfach nochmal die Problematik?
Naja, also diese Fragmentierung ist das, also Fragmentierung ja, die eine Auswirkung ist jetzt Produktivität eingeschränkt, die andere aber da Flow eingeschränkt, auch ein reduziertes Glücksempfinden, weil Flow eine Quelle von Glück war.
Ja.
Und das ist jetzt so, und das ist in dieser neuen Welt, das ist doppelt dämlich. Also unglücklich und unproduktiv, das kannten wir so nicht. Also in der alten Welt waren sie entweder glücklich und faul oder hart am Arbeiten, aber fanden das jetzt nicht so richtig super. Mhm. Und jetzt kommt man in so eine blöde Kiste und hey, unglücklich und unproduktiv, das ist doof. Mhm. Und Krise gleich Chance, also die Hoffnung wäre, wir können das irgendwie regeln und kommen dann vielleicht in eine Welt, wo man glücklich und produktiv sein kann. Ja, das wäre eigentlich das Zielbild.
Ja.
Und gleichzeitig, und da landen wir wieder bei dem unterbewussten Automatismen, es kann kein rationales Verhalten sein, weil ein Homo economicus würde sich nie für was entscheiden, das ihn unglücklich und unproduktiv macht.
Ja, einleuchtend.
Und da stehen wir Deutsche uns halt schon immer ein bisschen im Weg. Ja? Also, weil der Deutsche ist immer für extrem autark und selbstbestimmt und klug. Also quasi jeder von uns so ein kleiner Kant, der da so rumläuft. Und da steht uns tatsächlich, sagen wir, wahrscheinlich wirklich auch ganz vorne die Deutschen, unser Ego und unsere Arroganz ein bisschen im Weg, uns einzugestehen, dass wir eigentlich vor allem erstmal konditionierte Affen sind und dass wir deswegen ganz viele dumme Dinge machen und dass der Weg raus halt auch wieder darüber funktioniert, nur dem Affen in uns irgendwas anzutrainieren oder abzutrainieren.
Und das wäre ja die spannende Frage natürlich an dieser Stelle, wenn das schon die Herausforderungen sind, die der eine oder andere bei sich dann zumindest in der ruhigen Minute auch feststellt, wenn ich, keine Ahnung, abends mich dabei erwische, um 10 Uhr nochmal aufs Smartphone zu schauen, dann ist das fast schon was wie eine Sucht. Die Frage ist ja, was können wir tun? Also ich würde es jetzt auch gar nicht bejammern und beklagen, sondern auch wirklich sagen, das Erste ist, wir müssen es erkennen und wir müssen wissen, was da passiert. Da helfen uns auch Untersuchungen wie die von Ihnen. Was haben wir für Chancen, auch handlungsfähiger zu werden oder entscheidungsfähiger zu werden?
Genau. Also das ist, und da hören wir beide jetzt eigentlich auch schon wieder auf, Deutsche zu sein. Also im Grunde genommen haben wir jetzt das Problem erkannt, die Schuldfrage ist geklärt, sie haben ihre Automatismen nicht im Griff und jetzt haben wir alle Schuldgefühle, fühlen uns schlecht und dann können wir ja auseinandergehen. Schuldfrage geklärt, Schuldgefühle da, Buch zu Ende.
Ja. Ja?
Das war mir im Grunde genommen, das war mir wahrscheinlich das Allerwichtigste, als ich das Buch geschrieben habe, das will ich nicht. Dieser Punkt darf spätestens in der Mitte des Buches einsetzen, weil in der zweiten Hälfte wollen wir doch drüber reden, was machen wir denn jetzt?
Genau.
Also handlungsorientiert, und das ist auch im Grunde genommen, also Schritt 1, wir haben diese Geräte geschaffen und die sind halt auch echt richtig nützlich, die sind geil. Und Schritt 2 ist, wir müssen jetzt nur noch klären, wie wir damit umgehen, sodass die uns dabei nicht wehtun.
Also Spielregeln, Etikette zum Beispiel war ja auch ein Begriff, der, glaube ich, gefallen ist im Buch.
Genau, also wir, wenn wir an dieser Feststellung uns festhalten, dass das quasi diese Fragmentierung des Alltags erstmal das zentrale Problem ist, dann kann man sich als Nächstes fragen, also welche treibenden Kräfte sind das denn, die uns dazu verleiten, sowas zu machen, was unglücklich und unproduktiv ist. Und das ist dann die zwei schlimmsten Feinde ihrer Aufmerksamkeit. das sind Sie und Ihre Freunde. Mhm. Also Sie selber, dadurch, dass Sie immer irgendwas checken müssen, immer nochmal reingucken müssen. Und dann ist auf der ganzen Welt niemand verantwortlich, außer Sie selber. Mhm. Und das andere sind Ihre Freunde, die Ihnen ungefragt irgendeinen Scheiß ins WhatsApp reinreichen, das bei Ihnen jetzt wie narrisch piept und Sie wieder dort irgendwie rauskatapultiert, genau, wo auch immer Sie quasi gerade dran waren.
Genau.
Und das ist schön, wenn man diese zwei Punkte einmal identifiziert hat, weil da kann man jetzt ansetzen mit Lösungswegen. Und die Frage Nummer eins ist, wie fange ich mein Verhalten ein? Mhm. Und die Frage Nummer zwei ist, wie wollen wir miteinander kommunizieren, so dass wir uns gegenseitig nicht krank und unglücklich machen?
Genau.
Und das sind, also das sind dann was, also das erste ist das, was ich Diäten nenne, und das zweite, also digitale Diäten, mhm, und das zweite ist eine Form von Kommunikationsetikette.
Mhm. Wenn wir bei der Diät mal anfangen, ich habe das manchmal im Coaching, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass ich sage, ja, vielleicht die erste Geschichte wäre überhaupt erstmal zu erfassen, wie ist eigentlich Ihr Mediengebrauch? Und da bleibt mir natürlich in Erinnerung, was Sie vorhin gesagt haben, vielen Leuten ist es ja gar nicht bewusst. Die würden dann das berichten, was sie glauben, was sie tun, was aber nicht unbedingt der tatsächlichen Nutzung entspricht. Aber der Ansatz wäre ja schon dann zu sagen, Mediendiät, ich muss wissen, was ich tue oder ich muss es ahnen. Ich muss es aber auch nicht bis in die letzten Details wissen. Aber ich kann mir zum Beispiel eine Regel geben, dass ich sage, ich checke meine E-Mails nicht vor 7:30 morgens oder was auch immer.
Jein. Also man tatsächlich muss man das Ganze auch erstmal quantifizieren. Mhm. Das ist bei jeder Diät so. Also erstens kauft man mal eine Waage, mhm, beziehungsweise eine Frau, die hat dann immer so eine alte Jeans, in die sie unbedingt wieder reinpassen möchte. Mhm. Und das ist auch nichts anderes als eine Quantifizierung des Hüftumfangs.
Wir haben aber auch also unsere Gürtel, glaube ich, die Wahrheit dann sagen.
Oder das, genau. Also das heißt, man braucht, das ist bei diesen langsamen, schleichenden Prozessen, braucht man quasi einen quantitativen Anker, an dem man sich irgendwie orientieren kann, weil man ansonsten das gar nicht merkt.
Ja.
Das Zweite, was tatsächlich sehr interessant ist, ist bereits die Diskrepanz zwischen dem selbst eingeschätzten Verhalten und dem tatsächlich zutage gelegten Verhalten. Es ist schon die Frage, wie gut kann ich mich überhaupt einschätzen, und ich merke, oh, ich liege total daneben, ich muss anders reflektieren, ich muss anders drüber nachdenken. Gut. Jetzt ist die Frage dann, wie komme ich raus, wie fange ich mich ein? Und das ist tatsächlich erstmal nicht E-Mails checken, weil das ist dann schon Kommunikationsetikette, da müssen wir gleich drüber reden, wie man eigentlich mit E-Mails und WhatsApps umzugehen, ja, hat. Sondern ist erstmal die Frage, also Diät, wobei, Achtung, also vielleicht muss ich da meinen Diätbegriff ganz kurz klarifizieren. Das ist nicht Diät im Sinne von Ananas-Diät oder von 2 Wochen Totalverzicht. Also das kann durchaus heilsam sein, mal zur Ruhe zu kommen. Und das kennen wir, also man früher wäre man ins Kloster gegangen irgendwie. Also das ist mal ganz gut, irgendwie zur Ruhe zu kommen, sicher. Mhm. Hilft auch, klar zu werden, zu reflektieren. Aber die richtige Herausforderung ist eine langfristige Strategie. Also Diät im Sinne von vegan. Von jetzt bis zum Ende meiner Tage brauche ich eine Strategie, in einem Meer von viel zu viel mich auf eine Menge zu beschränken, die mir gerade noch zuträglich ist.
Ja.
Und das ist die viel größere Herausforderung. 2 Wochen Totalverzicht und ein heroisches auf die Brust schlagen, das ist dann eher Showmanship als wirklich irgendwie ein bleibender Effekt.
Und wäre auch genauso wie die meisten Diäten ja offensichtlich auch vonstatten gehen und danach auch wieder zurückkippen letztlich.
Genau, also einfach, weil es nicht tragbar ist. Und jetzt merken wir aber auch, diese Idee des Totalverzichts, also die man ja auch so quasi moralisch gern irgendwie motiviert wird, mhm, da merkt man, dass das wäre schön, wenn es funktionieren würde. Und es wäre schön, weil es relativ einfach ist, halt einfach nicht mehr klicken. Das ist jetzt nicht die Realität, das ist in der Realität gar nicht haltbar. Mhm. Sondern die Frage ist, wie nutze ich das Ding denn jetzt schon, aber gerade so, dass es mir gut tut, für die Dinge, die ich rational auch irgendwie gut finden würde, in einer Quantität, die ich kognitiv überhaupt aushalten kann. Mhm. Und gut, und dann muss man sich anschauen, welche Mechanismen sind das, die dort treiben? Und wie kann man diese Mechanismen aushebeln? Also es geht ja um Konditionierung. Es geht darum, unterbewusste Automatismen irgendwo zu brechen.
Genau.
Vielleicht zwei Dinge. Also wieso diese Dinge so hochattraktiv sind. Das eine ist, was man so Dopaminergen-Prozess nennt. Also das ist im Grunde genommen dasselbe, was wir im Glücksspielautomaten haben. Es ist eine Handlung, also Knöpfchen drücken. Mhm. Und jetzt kommt ein Überraschungseffekt. Ein Glücksspielautomat, habe ich denn gewonnen? Ja? Und jetzt kommt die Antwort, Kirsche, Pflaume. Mhm. Und dieser Überraschungseffekt, also gar nicht, dass ich wirklich was gewinne, sondern die Überraschung, ist da denn was? Mhm. Das schüttet jetzt in meinem Hirn Dopamin aus. Und das Dopamin macht ganz, ganz, ganz viele Dinge in Kopf und Körper. Aber in diesem Fall wirkt das quasi als Motivationshormon. Das sagt, das war es jetzt noch nicht, aber beim nächsten Mal ganz wahrscheinlich.
Es könnte zumindest sein.
Ja, wirklich, beim nächsten Mal? Ja, dann klicke ich doch gleich nochmal. Und genauso funktioniert ein Geldspielautomat. Also da stehen Leute 12 Stunden vor so einem Gerät, das jeder rationale Mensch als doof und einfach zu durchschauen doof befindet. Und trotzdem hat er so einen enormen Faktor.
Ja.
Und im Grunde genommen, was wir jetzt als Gesellschaft geschafft haben, ist, diese Geräte zu verkleinern auf die Größe von Taschenbüchern und so zu dekorieren, dass man es nicht mehr erkennt.
Sie nennen es ja auch im Buch Glücksspielautomat tatsächlich, ne?
Genau. Also das ist wirklich, das ist genau das, die Mechanismen, also dieser dopaminerge Prozess, der macht evolutionsbiologisch tatsächlich auch Sinn. Das hat man schon, ich glaube, Psychologie der 60er Jahre, sondern jetzt ist es Skinner, das nennt sich Random Rewards. Mhm. Also manchmal ist da was, manchmal nicht. Da setzt man zwei Ratten, jede in den Käfig, die eine hat einen Knopf, wenn sie drückt, kommt eine Portion Essen raus. Und die andere, wenn sie drückt, kommt manchmal eine große, manchmal eine kleine und manchmal gar keine Portion Essen raus. Und was man jetzt merkt, ist, die erste Ratte, die drückt da immer nur gegen, wenn sie hungrig ist, frisst ihre Portion und legt sich wieder schlafen.
Mhm.
Weil sie weiß ja, also wenn ich da hänge, dann kommt eine Portion Essen raus. Die zweite Ratte, also die mit dem Überraschungsknopf, die steht den ganzen Tag vor diesem Knopf und drückt immer weiter und fragt sich, kommt da denn auch weiterhin was raus? Mhm. Das ist das, ja, das braucht man zum Pilze sammeln, irgendwie Essen einsammeln. Das sind machen diese Mechanismen Sinn. Die kommen uns jetzt halt nur irgendwie da in die Quere.
Kommen wir da alleine raus, stellt sich gerade für mich die Frage. Also viele Sachen sind uns ja nur halb bewusst oder scheinen mal durch, dass wir sagen, Mensch, du bist ja jetzt schon vollkommen abhängig oder so. Es ist ja durchaus noch nicht eindeutig, ob man sagt, man spricht schon jetzt von einer Handysucht oder Smartphone-Sucht. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja schon ein dramatischer Zustand dann. Also komme ich da tatsächlich raus, damit ich vielleicht noch gar nicht richtig abhängig, wenn ich da rauskomme. Aber wenn ich
also tatsächlich, also es gibt da alle möglichen Definitionen und auch so eine Handvoll Studien und die sagen dann irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% der Bevölkerung werden handysüchtig. Mhm. Und ja, die Wahrheit ist, ja, wir könnten auch auf 2% der Arbeitskraft verzichten und wir wären immer noch eine starke Volksökonomie.
Ja.
Also wenn man die Leute einfach komplett aus dem Verkehr zieht. Tatsächlich, das, was mich persönlich umtreibt, sind eigentlich mehr so, was ich die nächsten 30% nenne.
Mhm.
Also wenn man uns eine Gauss-Kurve vorstellen und ganz, ganz rechts ist ein kleines Eckchen, das sind 3% süchtig. Die Frage ist, was ist mit den nächsten 30, 40%, die daneben sitzen?
Ja.
Die erfüllen derzeit nicht und werden in dem ganzen Leben niemals das Suchtkriterium erfüllen. Die funktionieren im Leben, aber trotzdem suboptimal. Das heißt, die sind nicht so glücklich und die sind nicht so produktiv, wie sie das sein könnten.
Mhm.
Und das Ganze jetzt aber potenziert mit der Masse an Menschen, die da jetzt sich in so einem Zustand befinden, hat auf die Volksökonomie oder auch auf das Volksglücksempfinden deutlich dramatischere Auswirkungen als die 3% irgendwo Totalverluste.
Das leuchtet ein, ja.
Mhm. Und das ist jetzt die Frage, also wie kann ich mein eigenes Verhalten jetzt irgendwie wieder einfangen? Und tatsächlich die Frage ist, komme ich da raus? Gut, also was man merkt im Grunde genommen ist, dass dieses Verhalten möglich also irrational ist. Das sind Automatismen, also häufig quasi also Reizreaktionen. Das heißt, mir ist langweilig, ich muss klicken. Ich bin gestresst, ich muss klicken. Ich sehe was, ich muss klicken. Das ist der eine Mechanismus, dann über diesen dopaminären Prozess. Das andere, was man sieht, ist sehr häufig, oder eine der treibenden Kräfte ist die extrem kurze Zeit, die zwischen der Handlung, also Klicken, und der Belohnung, also da läuft jetzt ein Katzenvideo, das mich zum Lächeln bringt, die sehr kurze Zeit, wir reden ja über Millisekunden, lässt dieses Katzenvideo überhaupt erst attraktiv erscheinen. Das heißt, der Mensch bewertet die Welt, fragt sich, welche Handlung soll ich als nächstes tun? Und das hängt immer von zwei Faktoren ab. Erstens, wie groß ist die Belohnung? Und zweitens, wie lange dauert es, bis ich dahin komme? Also einen richtig tollen Podcast zusammenzuschneiden, wird sie einen Tag dauern. Das heißt, die Belohnung ist für einen tollen Podcast ist unglaublich groß, ganz, ganz toll, dauert aber halt auch einen Tag. Das YouTube-Katzenvideo, und zwar das beste aller YouTube-Katzenvideos, entlockt Ihnen maximal ein müdes Lächeln. Also die Belohnung ist relativ gering im Vergleich zu einem toll zusammengeschnittenen Podcast. Aber die Zeit, die Sie brauchen, um zu diesem Katzenvideo hinzukommen, das ist eine unglaublich kurze Zeit. Das sind nur Millisekunden. Und in Summe erscheint jetzt das Katzenvideo doch erstmal interessant und Sie checken erstmal eine Dreiviertelstunde lang Katzenvideos, bevor Sie sich dann irgendwann der Arbeit zuwenden.
Das ist verführerisch.
Das nennt sich Prokrastinationsformel. Und dann merkt man ja, wenn das so ist, dann kann ich da ja ansetzen. Also die Frage ist, wo am Körper trage ich eigentlich mein Handy? Ist das in der Manteltasche oder ist das im Rucksack? Weil jetzt komme ich an die Bushaltestelle und Manteltasche, zack, zack, eine Sekunde, Rucksack abziehen, drin rumfischen. Nee, lass mal, ist okay, machen wir dann irgendwann anders.
Heißt aber, also, dass ich kann mich damit schon sozusagen, ich will mal jetzt es in Anführungszeichen setzen, ich kann mich schon behindern, dass ich da verfalle in diese Mechanismen, dass ich sage, so, dass das Telefon ist tatsächlich
genau,
in der hintersten Ecke.
Genau, also selber austricksen heißt entweder sie brechen ihr Reizreaktionsmuster oder sie schaffen eine Umgebung, die seltener dazu führt, dass die Reiz auftritt oder sie der Reaktion nachgeben
können. Ja. Ganz simpel, ich meine, man kann das ja auch abschalten.
Abschalten müssen wir gleich noch, aber wir haben das im Grunde mit den Rauchern genauso gemacht. Also wir haben gesagt, wirklich, also ihr dürft echt rauchen, also so viel ihr wollt. Wir wollen euch in eurer Freiheit nicht, also wirklich nicht irgendwie beschneiden, würden wir uns gar nicht zutrauen. Aber irgendwie fänden wir es gut, wenn ihr zum Rauchen einfach Mantel, Schuhe und Schal anzieht und raus vors Haus geht. Mhm. 3 Minuten dazwischen gepackt, zwischen ich habe die Idee zu rauchen und jetzt kommt die Zigarette.
Ja.
Und diese 3 Minuten haben gereicht, dass ich mit dem, ach nee, lass mal, dann mache ich das später. Und dann später mache ich es dann eh nicht. Mhm. Und auf eine ähnliche Art und Weise kann man versuchen, sich selber diese unterbewussten Muster zu brechen und zu sagen, ja okay, Handy meinetwegen, aber nur auf dem Balkon. Mhm. Oder definitiv nicht im Schlafzimmer. Also sowas nennt man dann Faradaysche Zonen. Also gewisse Zonen in der Wohnung als Tabu für das Smartphone zu erklären.
Ja, und das Tablet gleich mit am besten.
Das Handy ist nichts anderes als ein tragbarer Computer. Das ist immer dasselbe. Das sind einfach tragbare Computerterminals. Das heißt, meine Faradaysche Zone muss dann auch für mein Tablet Tabu sein und so weiter. Und da gibt es halt alle möglichen Ansätze. Das ist im Allgemeinen nicht aus der Wissenschaft, sondern das sind ganz viele Menschen, die irgendwie unzufrieden sind und jeder an sich selber so ein bisschen rumexperimentiert. Also Brad Feld gibt es da, ist ein ganz berühmter Internetinvestor, dessen Bücher ich früher gelesen habe über wie macht man Internetinvestments. Mhm. Der findet Internet richtig gut.
Ja,
der hat Millionen verdient.
Ja, wie heißt der Mann?
Feld wie Wiese.
Ah, okay. Feld, okay.
Und Brad ist der Vorname. Mhm. Und also der hat damit wirklich Millionen verdient im Internet, der findet das total geil. Der hat aber irgendwann auch gemerkt, warte mal, das tut mir gar nicht gut, selber da so viel rumzuklicken. Und Brad ist Jude und hat dann gesagt, okay, also machen wir digitalen Sabbat. Freitagabend bis Samstagabend kein Handy, kein Laptop und kein Fernsehen. Und das Erste, was man merkt, ist, so richtig ausgeklügelt ist das nicht. Das ist so wie ein Tag die Woche Fasten. Also wenn das die Antwort auf unser Verfettungsproblem wäre, dann würde nicht in jeder Buchhandlung irgendwie 500 Bücher über die verschiedenen Ernährungen dastehen, sondern dann würden wir einfach einen Tag die Woche nichts essen.
Vermutlich, ja.
Also, das ist, also man merkt quasi, das Ganze steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das Zweite, was man merkt, ist, dass Brad Feld verheiratet ist. Der hat die Frau seines Lebens schon gefunden. Wenn sie 19 sind und sind am Suchen, sie können sich's nicht erlauben, von Freitagabend bis Samstagabend sich aus dem Paarungszirkus zurückzuziehen. Na, da gehen sie halt leer aus.
Genau, zumal da
das heißt,
ja
auch man merkt,
Ängste sind. Da sind ja richtig offenbar Ängste, abgekoppelt zu sein.
Genau, und über die Ängste muss man dann auch gleich nochmal reden. Aber der Punkt, auf den ich da jetzt gerade nur raus wollte, ist, man merkt, das ist ganz ähnlich wie bei Ernährungsdiäten auch, sicher keine One-Size-Fits-All irgendwie Lösung gibt. Mhm. Sondern da wird es verschiedene Ansätze geben und irgendeiner wird für 20% der Menschheit funktionieren. Das ist dann digitales Atkins. Und die anderen 80% müssen dann weitersuchen, bis sie eine Lösung finden, mit der sie ihr eigenes Verhalten irgendwie wieder einfangen.
Finde ich nachvollziehbar dabei. Hilft abschalten? Naja, da hätten wir jetzt gehört, nur begrenzt. Es hängt ja auch von meinem kulturellen Kontext ab. Werde ich gegebenenfalls von meiner Peergroup bestraft, wenn ich mich bestimmten Ritualen der Erreichbarkeit verweigere? Da hört es ja dann die individuelle Geschichte fast schon wieder auf, weil von außen Zwänge oder vermeintliche Zwänge kommen.
Also im Grunde, also in dem Moment, wo wir über Peergroup reden, da mir eigentlich in dieser zweiten Kiste schon. Genau. Also das ist ja im Grunde genommen Kommunikationsverhalten. Und gut, also da jetzt die Frage, wie zieht man das auf? Also das Erste, was wir merken, wir hatten im Grunde genommen 80er Jahre, Oberhessen bin ich aufgedacht, war ganz klar, also zwischen 12 und 3 ruft man die Leute nicht an. Das war kein Gesetz, da ist man nicht für verhaftet worden. Das Gesetz war auch nirgendwo aufgeschrieben, aber es war trotzdem klar. Und diese Regeln haben wir auch nicht gemacht, um uns das Leben schwerer zu machen, sondern um gegenseitig Rücksichtnahme auf unsere geistige Gesundheit und unsere psychische Leistungsfähigkeit irgendwie zu nehmen. Im Grunde genommen, was wir jetzt merken, ist, dass eigentlich alles, was passiert ist, so unaufgeregt ist das Ganze, alles, was passiert ist, dass die Technologie der Kulturtechnik davon gelaufen ist. Mhm. Also, dass da vorne, also jetzt auf einmal, weiß ich nicht, kann ich Ihnen morgens um 2 eine WhatsApp schicken? Ist das akzeptabel? Und die Antwort ist, ja, irgendwie gibt's da keinen Grund, das nicht zu tun. Und die nächste Frage ist, wie groß darf denn mein Erwartungshorizont sein jetzt bezüglich Ihrer Antwort?
Genau.
Ja, das wissen wir, eine Minute, eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ja, auch anything goes, also vollkommene Anarchie. Und gut, und das da muss man jetzt halt irgendwie nachziehen und schauen in dieser Welt, wie kann man wieder quasi gegenseitige Rücksichtsnahme, irgendwie eine Etikette, also im Sommer von soften Regeln, wie man miteinander umgeht, wie zieht man das Ganze jetzt irgendwie nach?
Spielregeln.
Genau, Spielregeln. Und was man dann merkt, ist, dass das ist nichts, was jemand alleine machen kann. Also es gibt niemand, also kein Mensch kann seine eigene Kommunikationsetikette definieren. Weil so Kommunikation, das hat ja mit anderen Leuten zu tun. Also der Deutsche denkt auch immer, der sei unglaublich autark und selbstbestimmt. Aber in der Kommunikation geht's halt gar nicht. Und man trifft immer wieder auf Menschen, also die sagen irgendwie, ja, ich checke nur 2-mal am Tag E-Mails. Ich habe einen sehr bewussten Umgang mit digitalen Medien. Hey, und das ist total süß, also wirklich. Also das sind Pensionisten oder Vorstandsvorsitzende. Also oder Lehrer. Also entweder ist es egal, weil die sind eh schon auf dem Abstellgleis, oder sie haben eine Vorzimmerdame, die den ganzen Tag E-Mails checkt, die dringenden E-Mails sofort irgendwie durchstellt und die anderen einmal am Tag ausdruckt und reinreicht. Und der dritte, der Lehrer, das wäre jemand, der in seinem täglichen Arbeitsalltag, also die Stunden, in denen er da steht und unterrichtet oder Unterricht vorbereitet, jetzt auch nicht unbedingt auf so extrem Kommunikation angewiesen ist. Aber der ganze Rest der Welt, also all die Menschen, die irgendwo im Unternehmen sind und arbeiten, die haben das Abschalten ist überhaupt keine Option. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt nicht abschalte, wie schaffe ich es denn trotzdem, mein Kommunikationsverhalten auf ein Maß zu reduzieren, dass ich irgendwie gesund bin, dass ich meine Unterbrechungen damit vermeide. Dann merkt man, ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist ein kulturelles Problem. Was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel? Das gehen wir beide gerade an, während wir hier reden und dann Podcast machen und ein Teil der Bevölkerung danach etwas inspirierter oder etwas reflektierter mit dem Smartphone umgeht. Das kann man in Unternehmen umsetzen, auch als Unternehmenskultur, die man versucht zu etablieren. Denn tatsächlich im Unternehmen natürlich ein Großteil der Kommunikation findet innerhalb des Unternehmens statt. Das heißt, man kann als Unternehmensführung quasi die Kultur von beiden Enden des Kommunikationskanals versuchen mit zu beeinflussen.
Ja.
Und das Dritte ist, man kann es auch einfach selber versuchen. Jetzt haben wir eben gemerkt, alleine geht nicht, aber das heißt nicht, dass man selber jetzt völlig hilflos ist, sondern ganz klassisch in der Rest der Wirtschaft auch, das sind 80-20. 80% der Kommunikation entfallen wahrscheinlich auf 5 Kontakte. Das ist der Partner, das sind die Eltern, der Boss und 2 Arbeitskollegen, die beste Freundin, 5 Mann. Mhm. Und wenn man mit diesen 5 Mann redet, und zwar noch nicht mal als Gruppe, sondern rein bilateral, dann kann man das ändern. Dann sagt man, pass mal auf, also wir zwei, also ab sofort versuchen wir beide einen etwas anderen Umgang miteinander. Wir rufen uns jeden Tag eine halbe Stunde an und ansonsten lassen wir uns in Ruhe. Oder wenn wir etwas besprechen sollen vom Format, dann machen wir das, wenn wir uns einmal am Tag sehen oder irgendwie wieder über den Weg laufen oder wir schreiben uns eine lange E-Mail. Und wenn man das wirklich mit diesen nur 5 Leuten abspricht, dann sollte es tatsächlich möglich sein, mal so 30-40% der Unterbrechungen, der kommunikationsbedingten Unterbrechungen irgendwie zu eliminieren.
Das finde ich insofern spannend, weil das hat natürlich etwas mit Wirksamkeit zu tun. Wirksamkeit heißt ja genau auch für mich zu erkennen, wo ist eigentlich der Großteil meiner Kommunikation, sei es zeitmäßig, bedeutungsmäßig oder ähnliches. Also ich nehme wahr, wenn sei es im Coaching oder in der Beratung, wenn in Gruppen darüber nachgedacht wird, wie weit stören uns digitale Instrumente, tragbare Computer, wie immer wir das nennen, dass es eigentlich drei Schritte geben muss. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Ich nenne sie einfach mal so, wie ich sie erkenne. Für mich ist der erste Punkt, die Problematik überhaupt wahrzunehmen oder zu erkennen. Für mich ist der zweite Schritt, das hat natürlich dann auch was mit Kommunikation zu tun, nämlich zu verhandeln. Also ich muss verhandeln, ich muss sagen, das ist meine Sicht der Dinge, das sind meine Bedürfnisse. Und der dritte Schritt ist dann, etwas zu vereinbaren. Da bin ich dann bei Etikette oder bei Spielregeln oder ähnlichen Dingen. Und ich sag mal, der vierte Schritt ist dann der später kommt, zu kontrollieren, hat das jetzt eigentlich funktioniert? Welche Wirkung hat das gehabt? Ist das zufriedenstellend? Müssen wir das ändern oder ähnliches? Aber ich finde den ersten Schritt, deswegen waren wir am Anfang auch bei dem Punkt, sie haben eine App, die überhaupt den Leuten erstmal eine Rückmeldung gibt, wie nutzt er denn wirklich die ganzen Geschichten, objektiviert einfach die Geschichte und sagt, ich zeige dir jetzt auf, was du wirklich tust. Ich glaube, erkennen am Anfang, wahrnehmen ist auch im Kollektiv, in der Gruppe, im Unternehmen einfach zentral wichtig.
Also die Unternehmen haben da im Grunde genommen extremen Nachholbedarf. Tatsächlich, was man sieht, ist also Peter Drucker, ja, die Wissensgesellschaft, der Wissensarbeiter und in dieser, das ist tatsächlich wir alle. Also niemand von uns verdient sein Geld mit seinen Armen oder mit seinen Beinen, sondern im weitesten Sinne irgendwie, indem man ins Telefon schreit den ganzen Tag. Also Wissensarbeiter quasi, Manager, Analyst etc. Und jetzt merkt man, ja okay, also wenn das denn so ist, wenn diese Wissensgesellschaft, wenn die wirklich jetzt so eingetroffen ist, dann ist die einzige Ressource, die man als Unternehmen hat, die psychische Leistungsfähigkeit der eigenen Angestellten. Und die Frage ist, wie manage ich die? Wie nachhaltig gehe ich damit um? Wie effizient gehe ich damit um? Und da tun wir uns jetzt natürlich ein bisschen schwer, weil wir sind extrem effizienzgetrimmt, brauchen aber unbedingt Zahlen, weil sonst trauen wir uns nicht. Also wir brauchen Controlling und Controlling von Wissensarbeit ist nun mal nicht wirklich machbar. Aber im Grunde genommen stehen wir vor der Frage, wie setzen wir die einzige Ressource, die wir haben oder die wirklich zählt, wie setzen wir die am effizientesten ein? Und wir merken, dass wir diese Frage in Deutschland eigentlich noch gar nicht adressieren. Ja. Das heißt, wir machen, also jetzt sehr plakativ gesprochen, aber wir machen im Grunde genommen ein mittelmäßiges Recruitment und hinten raus machen wir Rentenbuchhaltung. Und Sie sind ja unglaublich talentiert, Herr Benzmann. Ich bin wirklich also extrem inspiriert von Ihnen, also ganz toll. Also ich würde Sie vorschlagen, für unser Talentnachwuchsprogramm. Also das heißt jetzt noch 2 weitere Personalgespräche pro Jahr. Aber auf dem Niveau, also auf was wir jetzt quasi in dieser halben Stunde hier so ein bisschen durchexerzieren, auf diesem Niveau wird in den Unternehmen gar niemand tätig. Beziehungsweise was man dann sieht ist, dass man sich der Komplexität nicht bewusst ist, der auch der notwendigen Ressourcen, die man dafür braucht, um das anzupacken, nicht wirklich willens ist. Und man dann mit wohlgemeinten Schnellschüssen am Thema vorbeischiebt. Also das merkt man ganz klar. Also gibt's, und das alles wirklich wohlgemeint. Also das ist nie der Versuch, die Menschheit auszunutzen, sondern wirklich wohlgemeint. Man möchte dem Arbeitnehmer was Gutes tun. Und da geht eine Firma Microsoft, eine Firma Deutsche Bank etc. hin und sagt, work anywhere, anytime. Also totale Deregulierung. Also alles, das kann der Mensch ja selber entscheiden. Der hat ja auch Abitur.
Soweit die Theorie,
wir eben, ja. Genau, in der Theorie. Wir haben jetzt nur eben festgestellt, erstens, die machen sich gegenseitig krank. Zweitens, egal ob Abitur, eigentlich ist es ein trainiertes Äffchen. So, also man merkt, diese in die Anarchie entlassen macht die Menschheit das Gegenteil. Das ist jetzt, was eine Firma Telekom gemacht hat, was eine Firma Volkswagen gemacht hat. Es war irgendwie zu sagen, ja, um 20 Uhr oder um 17 Uhr oder wie auch immer, hören wir einfach auf zu arbeiten, da werden die Telefone abgeschaltet oder ihr dürft nicht mehr etc. Also eine totale Regulierung.
Was ja unterlaufen wird dann.
Was unterlaufen wird und das Erste, was man aber merkt, das wird aus gutem Grund unterlaufen. Das ist eine Wissensgesellschaft, das ist nicht die, also wieso arbeiten wir von 9 bis um 5? Naja, um 5 kommt die nächste Schicht, die Maschine muss weiterlaufen. Also die Arbeitsmodelle kommen im Grunde genommen aus der Industrialisierung, als physisch gearbeitet wurde. Also ich bin morgens smart, ich bin abends smart, nachmittags können Sie mich vergessen. Das wäre total doof, mich von 9 bis um 5 zu arbeiten zu lassen und jetzt zu versuchen, den Markowitz dazu zu bringen, aufzuhören nachzudenken, weil es ist ja 17 Uhr jetzt rum. Das funktioniert gar nicht. Also man muss das schon an den menschlichen Rhythmus anpassen und der ist auch überall ein bisschen anders. Also man muss das flexibel machen. Da merkt man, dass da diese extrem harte Taktung führt da am Wohle des Arbeitnehmers vorbei. Das andere, was man merkt, ist, dass die wirkliche Problematik und eine derer haben wir gerade versucht, mit dieser Fragmentierung des Alltages irgendwie zu beschreiben, das wird damit überhaupt nicht angegangen. Mhm. Also sie schaffen sicherlich, sich zwischen morgens 9 und abends 20 Uhr so dermaßen kirre zu machen, dass danach überhaupt nichts passiert. Mhm. Also da sind sie abends durch, egal ob sie um 20 Uhr ausschalten oder nicht. Ja. Das heißt, was wir im Grunde genommen sehen, ist, die Unternehmen müssen sich diesen Themen viel tiefer und viel langfristiger annehmen und in einem viel höheren Detailgrad. Ja. Also die Frage ist, wie gestalten wir unsere Arbeitsabläufe, wie gestalten wir unsere Unternehmenskultur und unsere Kommunikationskultur so, dass wir nachhaltig am effizientesten und am effektivsten mit unseren geistigen Möglichkeiten irgendwie umgehen. Und da muss ein HR dazu, da muss eine Unternehmens-IT dazu, da muss ein Personalrat dazu, da muss die Arbeitspsychologie dazu, da muss der Arbeitsmediziner dazu. Und dann ist die nächste Frage, wenn ich es denn jetzt rausgefunden habe, wie es geht, wie kommuniziere ich es in mein Unternehmen rein?
Ja, plus wie übe ich das oder wie teste ich das? Also ich nehme wahr, dass die Leute ja zum Teil viel zu wenig experimentieren. Also aus meiner Sicht sind solche Dinge ja nicht getan mit einem Arbeitskreis oder sowas. Also wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, sondern ich bin manchmal gut dabei, wenn ich 5 pfiffige Leute aus einer Organisation habe, nehme so ein Thema und sage, was wollen wir mal testen? Das finde ich also
genau, spannend also und wirksam. Der Informatiker in mir hat das natürlich alles angenommen, weil die Informatik sicher seit 30 Jahren weiß, dass groß planen und dann machen am Ziel immer vorbeiführt. Das heißt, man das inkrementell kleinschrittig macht. Und man kommt da auch sowieso nicht drum rum, weil das Thema wird nie durch sein.
Genau.
Wir werden nie am anderen Ende ankommen und sagen, ja, jetzt haben wir das ja gelöst. Weil die Innovationszyklen, die ja quasi parallel laufen, so kurzfristig sind, also bis wir Smartphones gelöst hätten, haben wir garantiert schon alle Datenhelme auf dem Kopf und völlig neue Probleme. Das heißt, man muss im Grunde genommen stehende Arbeitsgruppen aufbauen, die die Frage Kommunikation und psychische Gesundheit am Arbeitsplatz langfristig erarbeiten, beobachten, Lösungen erarbeiten und sich dann fragen, wie kommuniziere ich das in mein Unternehmen rein? Wie trage ich es unter die Leute?
Exakt. Und eben auch wirklich diese sag mal, Experimentierfähigkeiten auch da zu haben, zu entwickeln in den Organisationen und die dann auch auszuwerten. Das wäre natürlich ein spannender Cliffhanger zu sagen, da würde ich gerne auch mit Ihnen nochmal in einem Folgepodcast drüber sprechen, nämlich was für Erfahrungen haben Sie jetzt auch in der Zwischenzeit durch Ihre Vorträge, durch Workshops, Meetings und so weiter mit Organisationen gemacht? Was testen die? Was probieren die aus? Was funktioniert eventuell schon? Und ich sag mal, das Gute ist, ich weiß ja, dass Sie bei uns am 18. August 2016 auch einen Vortrag machen zum Thema digitale Abhängigkeit. Da können wir natürlich über das eine oder andere auch nochmal sprechen. Wenn das für Sie okay wäre, ich würde gerne hier einen Cliffhanger sozusagen einbauen und sagen, gerade die Themen, was können wir in den Organisationen tun, das würde ich gerne mal bei einem Folge-Podcast besprechen. Wäre das für Sie okay?
Da freue ich mich drüber und ansonsten sehen wir uns sowieso auf Ihrem Event und da haben wir sicherlich auch alle, auch mit den Beteiligten aus den Unternehmen dann die Chancen, uns darüber auszutauschen und da gemeinsam drüber nachzudenken.
Genau, also das finde ich spannend. Wir nehmen da vielleicht auch ein paar Gedanken draus auf, ein paar Thesen oder Ansätze oder Widersprüche auch und könnten das ja durchaus nochmal vielleicht so im Herbst aufnehmen in einem weiteren Podcast.
Gut.
Super, klasse. Ich sag Herr Markowitz, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns gerade eigentlich warm geredet in dieser Thematik. Aber deswegen mein Stichwort, machen wir einen Cliffhanger draus und nehmen dies wieder auf.
Genau, also es geht ja auch nur um das gesamte 21. Jahrhundert. Also das wäre jetzt sicher überraschend, wenn wir es nicht geschafft hätten, das mal in einer halben Stunde schnell durchzuexerzieren in seiner vollen Länge und Breite.
Ruckzuck, super. Ich sage herzlichen Dank und freue mich einfach auf die Fortsetzung am 18. August in Osnabrück und natürlich dann auch im Podcast für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die nicht bei der Veranstaltung dabei sein können. Herr Markowitz, herzlichen Dank erstmal.
Alles Gute. Okay. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, soweit mein Interview mit Alexander Markowitz. Nochmal der Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Veranstaltung am 18. August 2016, die wir mit der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Landkreis Osnabrück in Osnabrück stattfinden lassen. Der Titel ist Digitale Abhängigkeit? Fragezeichen, wie wir Smartphone und Computer wieder in den Griff bekommen. Und ich packe Ihnen auch dazu den Link in die Shownotes. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns über die Bewertung dieses Podcasts bei iTunes und freuen uns natürlich auch, wenn diejenigen, die uns noch nicht bewertet haben, dies tun. Danke schon mal im Voraus. So, soweit dieser Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Episode dabei waren. Und wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.
Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.